Also wenn man rassistisch denkt, dann verliert man. Das ist im Grunde so eine ganz vereinfacht gesagte Formulierung, die ich hier verwenden würde. Der wichtigste Ruf, den wir aus diesen Zeiten für uns vernehmen müssen, ist, egal ob es um Aufrüstung geht, egal ob es darum geht, Leute zu beherbergen, Wissenschaftsstrukturen aufzubauen, andere Traditionen fortzusetzen. Wir müssen das als vereintes Europa tun. Wir brauchen natürlich eine Perspektive. Also nur zu sagen, wir wollen jetzt unseren Kontinent verteidigen und koste es, was es wolle, halte ich für zu wenig, um die Kräfte zu mobilisieren, die wir eigentlich brauchen.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Steffen Kopetzky. Der Schriftsteller ist bekannt für seine großen historischen Romane und für die Art, wie er Realität und Fiktion miteinander verwebt. In seinem neuen Buch Atom geht es um die verborgene Geschichte der deutschen Atomforschung im Zweiten Weltkrieg und um die Frage, was passiert, wenn Wissenschaft, Moral und Macht aufeinanderprallen. Was damals geschah, ist nicht nur ein Blick zurück, sondern wirft ein Schlaglicht auf unsere heutige eigene Zeit. Den Umgang mit Technologie, die Bedrohung durch autoritäre Systeme und Europas Rolle in einer aus den Fugen geratenen Welt. Ich wollte von ihm wissen, welche Lehren wir aus der Geschichte ziehen können, wie viel Verantwortung wir der Wissenschaft heute zumuten dürfen und warum er glaubt, dass Europa gerade jetzt zu sich selbst finden muss. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Steffen Kopetzky, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über Ihr Buch Atom zu sprechen, um über die Welt zu sprechen, über die Wissenschaft, über Moral, Verantwortung und alles, was uns sonst noch einfällt. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Jetzt habe ich die letzten Tage intensiv Ihr Buch gelesen und auch angehört. Habe so zwischen Hörbuch und Buchversion hin und her geswitcht. Und ich hatte immer wieder das Gefühl, das Ganze ist ja wahnsinnig relevant. Wir hören von Wissenschaftlern, die die USA verlassen. Wir merken, wie auch so ein Wettrüsten wieder stattfindet auf der Welt, wo Nationen versuchen, Rüstung hochzuschrauben, wo Länder wie Russland da natürlich noch viel mehr machen momentan. Als Sie angefangen haben, dieses Buch zu schreiben, war Ihnen da klar, wie relevant dieser geschichtliche, im übertragenen Sinn geschichtliche Kontext sein könnte?
Ich habe vor einigen Jahren schon diesen Stoff entdeckt und habe dann eine Reihe von anderen Romanen eine Linie versucht zu folgen. Vorher war der Roman Damenopfer, da ging es um die russische Revolution, die Zwischenkriegszeit. Und in dieser Zeit der 20er Jahre, da wurden eben neue Ideen entwickelt, planetarisches Denken, und man wollte auch planetarische Waffen haben. Und das, was in den 20er Jahren da nach dem Ersten Weltkrieg entstanden ist, auch an Wissenschaft, an Forschung, kulminierte dann in der Produktion eben von neuen Waffensystemen im Zweiten Weltkrieg. Und meine Absicht war im Grunde nur zu beschreiben, wie diese Waffen dann gebaut wurden und wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg in die Hände der Siegermächte gekommen sind. Und das war vor 2019, fing ich damit an, im Grunde mit dem Stoff mich zu beschäftigen. Und ich habe dann schon mit einer gewissen, immer größer werdenden Dringlichkeit gesehen, wie diese Themen, mit denen ich mich da beschäftigen wollte, wie die eben im Grunde von Jahr zu Jahr immer relevanter wurden. Und jetzt sind wir mittendrin in einer Welt, die uns wahnsinnig an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert. Der beauftragte Gesandte von Trump hat ja gerade gesagt, man könnte ja die Ukraine so aufteilen wie Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg, also in Besatzungszonen. Das war eine Bemerkung, die er scheinbar auch nicht der Kompetenteste immer so gemacht hat, ohne dass dem irgendwas folgen würde oder so. Aber da kann man mal sehen, wie weit wir schon sind. Wir sind im Grunde jetzt gedanklich tatsächlich zurück im Jahr 45. Die Welt wird neu aufgeteilt und darum ringt man gerade. Und wir schauen als Europäer, wir schauen staunend zu, wie andere Mächte über unsere Zukunft im Grunde so ein bisschen entscheiden wollen.
Bevor wir da vielleicht gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen, mal die handwerkliche Frage an der Stelle. Wenn Sie sagen, Sie haben sich dem Thema genähert, wie geht man denn da eigentlich vor? Man hat ja auf der einen Seite die fiktionalen Elemente und auf der anderen Seite die historischen, bei denen man ja auch ja mit einer gewissen wissenschaftlichen Genauigkeit sozusagen vorgehen muss, damit nicht alles irgendwie
Kraut und Rüben ist.
Hinten auf die Füße fällt.
Ja. Genau. Naja, also man beginnt nicht bei der Fiktion, man beginnt bei dem Stoff, was man weiß, dem realen historischen Wissen. Dazu natürlich ist klar, wir wissen von der Geschichte viel, aber wir wissen nicht alles. Das heißt, auch in der noch so exakten Geschichtsschreibung sind manche Dinge unklar oder einfach unbekannt. Aber im Grunde weiß man ja sehr viel. Also man schaut sich den Stoff an, über den man arbeiten will. Und ich gehe dann immer so vor, dass ich erstmal sehr viel lese, mir einen relativ Überblick verschaffe. Und dann überlege ich mir, und das ist ein Prozess, der auch in Sprüngen passiert, wo man auch dann auf eine Intuition mehr warten muss. Also das geht nicht von heute auf morgen, sondern das ist eben auch ein Prozess. Überlege ich mir, welche Figur ich mir ausdenken könnte, die ich sozusagen als einen Agenten, einen Vertreter der Leser, des Lesers und von mir selber in diese historische Geschichte reinschicke. Das ist im Grunde so meine Technik. Erstmal kläre ich den ganzen Kontext und dann überlege ich mir, wer wäre denn ideal dafür, sich dort in dieser Zeit zwischen den realen Geschehnissen zu bewegen. Ja, und bei Atom war es eben dann nach einer Weile ziemlich klar, wenn ich den Stoff so beschreiben will, wenn ich auch verschiedene Dinge zusammenführen will, die interessant sind und zusammengehören, brauche ich so eine britische Figur. Das war eigentlich dann relativ schnell klar und dann fand ich auch Vorlagen dafür.
Jetzt gibt's ja die amerikanische Sicht auf diese Entwicklung der Atomwaffe sozusagen aus der eigenen Perspektive, über die wir viel gehört haben. Es gab den Film Oppenheimer, es gibt auch ganz viel Literatur darüber und es wird viel darüber gesprochen. Und wir haben ja dann auch gesehen, wie es quasi zu einer erfolgreichen Entwicklung der Atomwaffe damals kam. Worüber vergleichsweise wenig gesprochen wird, ist das, was in Deutschland zu dieser Zeit passiert ist und wie man gerade auch auf deutscher Seite versucht hat, eigentlich dieses Rennen irgendwo auch mitzugewinnen oder dieses Rennen überhaupt zu gewinnen und da ja im Endeffekt dieses Wettrüsten dann für sich zu entscheiden. Warum reden wir eigentlich so wenig darüber, was da in Deutschland alles war?
Also es gibt, was die deutsche Seite angeht, eine Fokussierung in der Diskussion auf die Gruppe um Heisenberg. Ja, also Heisenberg, der bekannteste Physiker, der im Grunde daran gearbeitet hat, Nobelpreisträger, absolute Koryphäe. Und der hat eben eine Gruppe geleitet, auf die man sich im Grunde beschränkt. Und was man eben nicht so weiß, ist, dass auch andere Institutionen in Deutschland oder im Großdeutschen Reich Forschung betrieben haben, auch Atomforschung, über die man im Grunde wenig hört, weil sie halt, ja, die Heisenberg-Gruppe dominiert das alles. Die standen ja dann auch im Zentrum, im Fokus der amerikanischen ELSOS-Mission, wo es darum ging, eben Wissenschaftskoryphäen, Labore und so aufzusuchen, zu finden und zu rekrutieren. Und was man eben so nicht weiß oder worüber man nicht so diskutiert, ist zum Beispiel, dass auch das Heer für sich selber Atomforschung betrieben hat, dass die Marine an solchen Dingen gearbeitet hat, jede von diesen Institutionen im eigenen Interesse und zum Beispiel auch die Reichspost. Ist ein Thema, das kann ich in Atom nur so ein bisschen anschneiden. Es wird an ein paar Stellen erwähnt, aber das weiß man zum Beispiel überhaupt nicht, dass die Reichspost in Berlin auf dem Gelände der Hakeburg, das ist so im Süden bei Reinickendorf am Teltow-Kanal gelegenes Gelände, da gab es eine gigantische Forschungseinrichtung mit dem bekannten Privatgelehrten Manfred von Adenne an der Spitze. Er war dann später in der DDR ein ganz wichtiger Wissenschaftler, vielleicht sogar der Vorzeigewissenschaftler der DDR. Und der war in den 40er Jahren der Mann der Reichspost. Und die Reichspost hat zum Beispiel auch Atomforschung betrieben. Hat man noch nie gehört, habe ich auch dann bei den Recherchen erst gelernt. Und ich glaube, dass man sich so auf Heisenberg fokussiert hat, liegt daran, dass Heisenberg ja auch gescheitert war und man eben sagen konnte, ja natürlich, die Deutschen hatten die Bombe nicht. Und das ist auch richtig, soweit man weiß, ist keine funktionierende Bombe von einem deutschen Team entwickelt worden. Aber ich versuche ja in Atom auch ein bisschen zu sagen oder aufzuzeigen, dass die Entwicklung der Bombe ist das eine, die Herstellung waffenfähigen Urans ist die andere Seite. Und das ist etwas, worüber man auch wenig hört. Es geht ja nicht darum zu sagen, die Deutschen hätten die Bombe entwickelt und die Amerikaner hätten sie dann vielleicht mitgenommen. Das ist, glaube ich, Unsinn. Nein, es geht ja auch darum zu sagen, Uran Das hatten sie auf jeden Fall. Und wie gesagt, es gibt auch mehr Forschungsstätten, mehr Forschungsprojekte oder gab mehr Forschungsprojekte als nur die Heisenberg-Gruppe.
Und wenn man mal auf die Weltpolitik schaut, ist ja genau die Frage, wie weit sind die anderen und wo stehen sie eigentlich? Gerade auch heute wieder wahnsinnig relevant. Wir sehen den Konflikt mit dem Iran gerade wieder stark aufflammen.
Ja, und beim Iran, da ging es ja jahrelang, hat man immer nur gehört, ja, die Zentrifugen, die Anreicherung des Irans, des Urans im Iran, bereitet uns die große Sorge, dass sie eben dann die Menge an waffenfähigem Uran haben, um eine Bombe zu bauen. Und das, da können Sie sehen, das ist im Grunde dieselbe Technologie wie in den 40ern.
Könnte man eigentlich mal ein bisschen überspitzt sagen, wenn damals nicht so viele Wissenschaftler auch Deutschland verlassen hätten, dass vielleicht sogar der Krieg anders ausgegangen wäre, weil man an der Stelle dann vielleicht auch wissenschaftlich sehr viel schneller weitergekommen wäre?
Also mit Sicherheit wäre der Krieg völlig anders verlaufen, wenn nicht ein antisemitisches und rassistisches Regime Deutschland übernommen hätte. Der Rassismus hat im Grunde natürlich sehr viel gekostet. Also er hat nicht nur Menschenleben gekostet und unglaubliches Leid verursacht, er hat auch natürlich Wissenschaftskompetenz auf allen Bereichen der Gesellschaft und des Wissens zerstört und nicht bloß zerstört und vertrieben, sondern sogar ja gegen Deutschland gerichtet. Das heißt also, die Wissenschaftslandschaft Deutschlands war heterogen, was eben die Leute anging. Und was dann da passiert ist, war eine Katastrophe für den Standort Deutschland, aber auch für den Kriegsverlauf. Das ist ja die große Tragödie. Natürlich aber auch eine Konsequenz. Ja, also wenn man rassistisch denkt, dann verliert man. Das ist im Grunde so eine ganz vereinfacht gesagte Formulierung, die ich hier verwenden würde.
Wie geht's Ihnen damit, wenn Sie da heute in die USA schauen und merken, es dreht sich gerade so ein Stück weit um? Also Wissenschaftler aus den USA verlassen langsam aber sicher das Land, weil ihnen auch Forschungsmittel gestrichen werden, weil ihnen die Finanzen, das Budget gestrichen wird und kommen dann eher nach Europa, weil sie dort aufgenommen werden?
Ist eine bittere Geschichte für die USA. Für uns Europäer ist es natürlich irgendwie ein Warnsignal und gleichzeitig ein Aufbruchssignal. Das betrifft ja nicht bloß Wissenschaftler aus den USA. Sie werden das auch, Sie haben das ja schon gehabt am Anfang des Krieges, bei Leuten in Brain Drain aus Russland, die sagen, wir wollen da nicht bleiben. Vor allem im IT-Bereich sind da angeblich ja mehrere hunderttausend der Bestausgebildetsten aus dem Land gegangen. Und sie haben Ähnliches natürlich auch zum Teil in China, wo ja auch Überwachung als das große Mittel gilt, um die Gesellschaft im Zaum zu halten. Sehr bedauerlich, dass die chinesische KP da keinen anderen Weg sieht, mit ihrer sehr kreativen Gesellschaft umzugehen. Vielleicht ändert sich da ja auch nochmal was. Aber was wir konstatieren müssen, ist, unsere Aufgabe in Europa für uns selber, aber auch für die Welt, für die Wissensgesellschaft der Welt, ist es doch jetzt zu sagen, gut, wir werden das neue Amerika sein, wir werden der neue Kontinent sein, in dem die Geschichte der Aufklärung, der Wissenschaft weiter vorangetrieben wird. Wir werden diese dunkle Zeit hier in Europa überstehen. Das ist meine große Hoffnung. Ich glaube auch nicht, dass wir eine andere Möglichkeit haben. Und insofern sehe ich darin eben auch ein Signal des Aufbruchs für Europa, aber eben auch für Europa. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt sagen sollen in Europa, ja, also wir sind Frankreich, Schweiz, Deutschland, wir machen jetzt alle kochen unser eigenes Süppchen. Ich glaube, der wichtigste Ruf, den wir aus diesen Zeiten für uns vernehmen müssen, ist, egal ob es um Aufrüstung geht, egal ob es darum geht, Leute zu beherbergen, Wissenschaftsstrukturen aufzubauen, andere Traditionen fortzusetzen. Wir müssen das als vereintes Europa tun. Denn das muss auch klar sein. Wenn man sich anschaut, ja, was verbindet denn die Russen, die Amis, was haben die denn so als Hassobjekte? Dann ist es sicher, in Amerika ist es ein Kulturkampf, da geht es dann gegen das Woke und so, kann man ja auch drüber streiten, was da alles drunter fällt. Maskulinisierung ist jetzt so ein Thema, schwarze Soldaten werden aus der Ahnengalerie des Pentagon gestrichen und so weiter. Also es ist eine maskuline, weiße, White Supremacy-artige Geschichte, die da abgeht, was wirklich sagt, ist unwahrscheinlich, wenn man vor allem daran denkt, dass der Erfolg Amerikas, zum Beispiel im Hightech-Bereich, natürlich auf Wissenschaft beruht. Und jetzt zu sagen, wir haben aber jetzt eine antiwissenschaftliche, riesige, von oben, vom Weißen Haus ausgehende Bewegung, die eben sagt, ja, wir leugnen den Klimawandel, wir negieren tausend andere Erkenntnisse der Wissenschaft, weil sie uns nicht in den Kram passen. Das ist ja ein Widerspruch in sich, da stimmt's doch nicht mehr. Das muss für uns das Signal sein, zu sagen, wir müssen diese Werte für uns retten. Wir müssen da auch im Grunde so überwintern, ja, bis die Welt wieder sich vielleicht anders dreht, muss Europa da ein Hort werden. Und es muss ein vereintes Europa sein, das diesen Hort bildet, damit wir eben da in der Lage auch sind, uns stark zu verteidigen. Davon bin ich wirklich fest überzeugt. Also jetzt habe ich aber auf die Frage gar nicht geantwortet, weil wenn Sie sich anschauen, also die Amerikaner und die Russen, was ist einer ihrer größten Hassobjekte, ist die Europäische Union. Also die Russen fördern ja seit mehr als 20, 25 Jahren jede Bewegung in Europa, ob links, ob rechts, ob katalanischer Separatismus, die Ideologie spielt überhaupt keine Rolle. Jede Bewegung, jede Partei, die sich gegen ein vereintes Europa ausspricht, kriegt Unterstützung von Russland. Ob es über Geld ist, ob es über Mittelsmänner ist, ob es über Unterstützung in den Social Media ist. Also da kann man ja sehen, das ist der eigentliche Feind, das vereinte Europa. Naja klar, also was muss dann unsere Reaktion darauf sein?
Womit wir genau wieder bei dem Punkt sind, der ja auch in Ihrem Roman eine große Rolle spielt, nämlich Verantwortung, Moral, Ethik, wie das alles zusammenspielt. Und es wird in dieser ganzen Geschichte in Atom sehr deutlich, wie schwierig es da ist, auch die Balance zu finden zwischen, wir wollen natürlich verhindern, dass die anderen weiterkommen, aber wie verhindern wir das denn und was können wir überhaupt tun? Was bedeutet das dann am Ende auch für Menschenleben, für unsere eigenen, wenn wir die Menschen anschauen, die wir dann dorthin schicken, um Dinge aufzuhalten, aber auch für die, die dann vielleicht zu Opfern werden? Und wie früh greifen wir eigentlich ein, um eine Entwicklung zu vermeiden, die dann gefährlich werden könnte? Wie schwierig sehen Sie das an dem Punkt? Also wie schwierig ist es da tatsächlich, diese Balance zu finden zwischen, wie weit gehe ich, um Schlimmeres zu verhindern? Und wo ziehe ich dann auch die Grenze, um egal welches Menschenleben an der Stelle auch zu retten?
Ja, das ist so ein bisschen der Konflikt, in dem die Hauptfigur Simon Bentley, dieser Physiker und so amateurhafter Spion, der dann eben wieder reingezogen wird in den Geheimdienst, in den britischen, mit dem kämpft Simon im Grunde die ganze Zeit. Also es ist ein dämonisches Umfeld, in dem er sich bewegt. Er versucht durch Analyse, durch Folgerungen rauszufinden, woran arbeiten die Deutschen, und ist sich aber immer bewusst, dass er möglicherweise bei seiner Suche nach neuen Waffensystemen sich auch vielleicht etwas ausdenkt, was er dann im Grunde in die Welt bringt. Er hadert immer wieder damit, dass er Entwicklungen vielleicht auch anstößt, also zum Beispiel die Atombombe selber, die ging von den Briten aus der Beobachtung dessen, was die Deutschen tun. Also die Deutschen haben sich Europa erobert, wo immer sie hinkamen, in jedes Land, also dann von Dänemark, Frankreich und so angefangen. Überall sind sie sofort, gab es Kommandos, die in die Labore gegangen sind und dort Forschungsmaterial für die Atomforschung beschlagnahmt haben. Das war offensichtlich eine High-Priority-Geschichte der Deutschen. Das haben die Briten mitbekommen und dann gesagt, naja, warum machen sie das alles? Warum beschlagnahmen sie das schwere Wasser in Paris? Warum beschlagnahmen sie das Radium von Niels Bohr in Kopenhagen? Naja, sie forschen, sie wollen selber die Bombe. Also müssen wir sofort rausfinden, ob es geht. Wir müssen selber anfangen, an der Bombe zu forschen. Und das ist eben eine Tragik oder eine Dämonie, in der wir sind, in die man wahrscheinlich auch nicht so leicht wird auflösen können, bis wir den Weltstaat erreicht haben und eine vereinte Menschheit, und wir wirklich unsere Intelligenz und unsere Kräfte, unsere Forschung einsetzen, um hier einen großartigen Planeten für uns wieder draus zu machen und den Menschen zu helfen und der Natur. Bis dahin werden wir diesen Antagonismus wahrscheinlich nicht loswerden. Und ich bin eben der Meinung, wir müssen auch bereit sein, dann zu sagen, ja, wir werden auch diese Dinge tun, wenn es sein muss, damit wir bestehen können. Ich sehe da keine andere Möglichkeit. Klar, es ist natürlich eine bittere Geschichte, ja, dass wir alle unsere Intelligenz und unseren Sachverstand und so die Forschungsmittel und Ressourcen immer und immer und immer wieder für Waffen einsetzen müssen.
Was uns gleich zu so einer etwas philosophischen Frage bringt, weil, wenn Sie gerade schon den Weltstaat ansprechen, ich glaube, ich sehe ehrlicherweise momentan nur einen Weg, wie wir zu diesem Weltstaat irgendwann mal gezwungen werden, und dieser Auslöser heißt Klimawandel, weil wir irgendwann an den Punkt kommen werden, wo bestimmte Regionen dieser Welt einfach nicht mehr bewohnbar sind, und wir uns dann mal die Frage stellen müssen, was machen wir? Bauen wir tatsächlich eine Festung Europa mit den bewohnbaren Flächen und ziehen eine große Mauer drumherum und lassen niemanden mehr rein? Oder stellen wir uns mal die Frage, ob es nicht irgendwo überholt ist, dass wir denken, nur weil wir per Geburtslotterie zum Beispiel in einem bestimmten Land, in dem es eben besser funktioniert, gelandet sind, ob das nicht irgendwie überholt ist, diese Idee zu sagen, wir ziehen da unsere Grenze und wer da drin zufällig geboren wird, der darf halt da auch sein. Was denken Sie denn, wenn wir da mal so ein bisschen philosophisch draufschauen, sind wir Menschen überhaupt in der Lage, uns von diesem vielleicht auch evolutionär in uns drinsteckenden Beschützerinstinkt des eigenen Umfelds loszulösen und irgendwann mal zu sagen, wir denken jetzt wirklich mal an die gesamte Menschheit?
Ja, das ist eine Bewusstseinsfrage, würde ich mal sagen. Also wenn wir sagen, wir sind jetzt Europäer und das ist die Insel der Seligen und das ist unseres, dann sind wir ja im Grunde auch nicht viel besser als jetzt andere nationale oder so Imperien, die irgendwie sagen, das ist unseres und es gibt dies und es gibt die anderen Länder. Wir müssen ein Bewusstsein erreichen von der einen Menschheit. Also da gibt es ja gar keinen Zweifel und nicht bloß der einen Menschheit, sondern eben auch der einen Natur. Die Art, wie wir über Natur sprechen und mit ihr umgehen sowieso, aber auch wie wir darüber denken, als ob wir so die Herren der Natur wären, ist ja ein Denken, das komplett in die Sackgasse geführt hat und immer größere Probleme verursacht hat und wir brauchen da ein neues Denken. Gleichzeitig ist es eben so, braucht Wissenschaft und Forschung, die wir jetzt benötigen, ja auch einen Ort, wie wir es vorhin festgestellt haben, Freiheit, Objektivität und da sehe ich eben Europa in der Pflicht. Das heißt, ich bin dann auch trotzdem dafür, dass wir uns als Europäer wappnen, um unsere Entität selbstbestimmt regieren zu können. Und da ist wieder so ein Paradox. Also ich würde sagen, wir brauchen hier eine europäische Anstrengung, um im Grunde dieses nationale Denken zu überwinden. Es ist etwas paradoxal, aber ich fürchte, es gibt da keinen anderen Weg im Augenblick. Und wir brauchen natürlich eine Perspektive. Also nur zu sagen, wir wollen jetzt unseren Kontinent verteidigen und koste es, was es wolle, halte ich für zu wenig, um die Kräfte zu mobilisieren, die wir eigentlich brauchen. Blicken wir voraus und sagen wir könnten in Europa natürlich, unser natürlicher Partner in diesem Ringen momentan wäre eigentlich Afrika. Wir bräuchten eine komplett andere Ansprache, eine komplett andere Beziehung, ein anderes Angebot an Afrika. Und das könnten wir dann tun, wenn wir in der Lage sind, eben da auch wieder souverän zu agieren. Aber solange wir getrieben sind von den Eskapaden, den Zerstörungswillen der Großmächte, dem Entstehen von Flüchtlingsströmen, denen wir mehr oder weniger hilflos gegenüberstehen, werden wir auch nicht ans Ruder kommen. Also das ist für mich eine unausweichliche Einsicht, dass wir diesen Raum, in dem wir leben, dass wir den schon ernst nehmen müssen und dass wir ihn nicht anderen überlassen dürfen. Also Russland spielt da wirklich leider eine sehr traurige Rolle, auch in Afrika, auch im Nahen Osten, im syrischen Bürgerkrieg. Ich fürchte, wir müssen dagegen halten, auch hier.
Der Protagonist in Atom, Simon, steckt ja auch so ein bisschen in diesem grenzenüberschreitenden Dilemma, nämlich sozusagen eine der ältesten Geschichten überhaupt, nämlich der Liebe, und hat diesen Konflikt mit seinem Schwarm sozusagen, die nun mal auf der anderen Seite steht, und hat dadurch diesen ständigen Konflikt, wie weit kann ich jetzt eigentlich gehen, was darf ich in meinem eigenen Interesse sozusagen machen und wo ziehe ich die Grenze? Zeigt das nicht genau auch diese Absurdität, in der wir die ganze Zeit stecken, dass wir auf der einen Seite eigentlich ja niemandem individuell was Böses wollen? Also das wäre eigentlich, wenn jetzt hier mit uns jemand aus Russland sitzen würde, der normal und anständig denkt, würden wir dem ja auch nicht an den Hals fallen sozusagen. Also dass wir ja immer nur eine kleine Gruppe an Menschen haben, die für dieses riesengroße Chaos auf dieser Welt sorgt und es unzählige, unschuldige Menschen gibt und wir die aber gleichzeitig auch immer irgendwie alle über so einen Kamm scheren und mitverurteilen. Also wenn wir jetzt heute über Russland sprechen, dann reden wir immer über Russland. Wir meinen ja aber eigentlich die russische Regierung, das russische Militär vielleicht noch und dann vielleicht gewisse wirtschaftliche Protagonisten, die da auch Einfluss nehmen. Wir meinen ja aber nicht die russische Bevölkerung in der Gänze.
Dem habe ich im Grunde nichts hinzuzufügen. Ist eine bittere Situation. Es ist auch eine bittere Erfahrung für uns, die wir irgendwie den Kalten Krieg erlebt haben. Also ich war 18, als die Mauer fiel, und ich habe mir überhaupt nicht vorstellen können, dass wir jemals wieder in so eine Situation kommen könnten. Und also damals gingen die Grenzen auf. Es kamen die Leute aus den Ländern zusammen. In Europa war eine Aufbruchsstimmung sondergleichen. Und das erschien uns eigentlich als der natürliche Vorgang. Und was genau die Dynamiken sein mögen, da würde ich jetzt nicht so schnell urteilen, das und das und das, aber ich glaube, so eine große Linie kann man sehen, dass es schon der Kapitalismus ist, der sehr stark mit dem fossilen Kapital, sag ich mal, verbunden ist. Also wo ist das ganze Geld hingegangen in all den letzten Jahrzehnten? Naja, es sind dann die gegangen, die Öl und Gas verkaufen, sagen wir mal. Das sind heute so die richtig großen Kapitalisten. Die haben richtig das Geld. Da sind die großen Investmentfonds und so. Das ist das Geld dahinter. Und die sagen halt, naja, also die Europäer versuchen jetzt da sogar gemeinsam mit der Europäischen Union einen Green Deal. Sie versuchen, Nachhaltigkeitsaspekte zu integrieren. Sie wollen die Natur schützen. Sie wollen sogar die Energie anders herstellen als eben über Öl und Gas. Und das ist im Grunde nicht in unserem Interesse. Und das ist ein großer Motor der Aggressivität. Und es tut weh. Es ist irgendwie wirklich bitter zu sehen. Aber ich fürchte, es ist so relativ einfach. Und ich erzähle immer gerne diese Geschichte wie man es nennen soll. Ich habe mal einen Roman geschrieben, Risiko, der spielt während des Ersten Weltkriegs, und dazu habe ich mich stark umgeschaut. Was gab es damals für Ansätze? Was haben die Leute für Bücher gelesen? Das mache ich immer so. Also ich lese auch ganz viel, ich lese harte Geschichte, aber dann lese ich eben auch Soft History, also eben Unterhaltungsromane. Ich lese Zeitungen, ich studiere die Annoncen. Das Kleingedruckte ist oftmals sehr aufschlussreich, interessanter manchmal sogar als die Grande Histoire. Und es gab vor 100 Jahren einen deutschen Science-Fiction-Schriftsteller, Kurt Laßwitz, der hat in dem Roman Zwei Planeten eine solare Zivilisation beschrieben. Also das sind die Marsianer, die produzieren ihr alles mit direkter Verwandlung von Sonnenenergie in Produkte. Das heißt, es ist er nennt es solare Zivilisation. Macht sie dann übrigens auch nicht zu besseren Menschen, also das ganz abgesehen davon, aber mir ging es um den technischen Aspekt. Es war also im Jahre 1895 schon die Idee da, dass man eine komplette Zivilisation auf Sonnenenergie aufbauen könnte. Das ist vor über 100 Jahren gewesen. Stellen wir uns vor, die ganzen Anstrengungen, die wissenschaftlichen Bemühungen, die Ressourcen, die wir aufgewandt haben, um Öl und Gas zu erobern, um daraus Kriegsschiffe zu bauen, die eine höhere Reichweite haben, um dann wieder Öl und Gas erobern zu können mit neuen Kriegsschiffen. Also wenn man sich diese Dynamik anschaut und sagt, wir hätten jetzt seit 120 Jahren, hätten wir so viel Geld und Mittel reingesteckt in die Entwicklung von Solarenergie, ganz grob gesagt. Naja, wo stünden wir heute? Und ich würde mir wünschen, dass wir, also das ist, da kommt man manchmal wirklich, kann man echt traurig werden. Gleichzeitig ist es so, wir können das ja auch spiegeln. Wir können ja auch sagen, wenn wir jetzt anfangen, wenn wir daran festhalten, wo werden wir in 100 Jahren stehen? Und da sehe ich schon Optionen für eine friedliche Menschheit. Ich sehe Optionen auch für, dass wir den Planeten, da wo wir ihn so stark beschädigt haben, dass wir da nicht mehr leben können. Das ist ja für den Planeten vielleicht auch egal, aber für uns ist es halt ein Problem, wenn wir keine Landwirtschaft mehr betreiben können. Beim 4-Grad-Ziel wird das ausgeschlossen sein. Wir werden dann nichts mehr zu essen haben und so weiter und so weiter. Vielleicht schaffen wir es, wenn wir einfach nur uns zutrauen, dass wir die Wende auch hinkriegen und dass wir ein bisschen von dieser neuen Menschheit, die wir uns eigentlich wünschen, ausgehen und sagen, das sind unsere Nachfahren in 100 Jahren, die schauen jetzt auf uns und die beobachten interessiert, was machen die jetzt? Und das muss man sich manchmal einfach vergegenwärtigen, damit man nicht in dem Chaos, das jetzt herrscht, und dieser zerstückelten Gegenwart und diesen Antagonismen so verharrt, weil da kann man tatsächlich dann sagen, dann sind wir in der Depression angelangt. Und ich denke, man muss immer wieder den Blick nach vorne werfen, aber nicht so nur nach ein halbes Jahr, sondern mal sagen, ja, was könnte denn in 100 Jahren möglich sein? Da würde ich gerne auch mitarbeiten an so einer Vision.
Ist es in dem Kontext nicht geradezu paradox und tragisch, dass wir sozusagen auf dem Höhepunkt des europäischen Friedens, und ja, ich weiß, wir hatten davor schon den Überfall auf die Krim, aber den haben wir weder politisch noch gesellschaftlich so wirklich ernst genommen.
Leider, ja.
Dass wir gerade auf diesem Höhepunkt des gefühlten europäischen Friedens auf einmal ganz gut unterwegs waren, was den Klimawandel angeht. Also wir haben auf einmal ein Bewusstsein in der breiten Gesellschaft gehabt, dass sich irgendwie was verändern muss. Wir haben politische Diskussionen und Forderungen gehabt, dass sich was verändern muss. Wir waren zumindest mal auf einem ganz okayen Weg, der besser war als in den Jahrzehnten davor. Und dann kommt die Pandemie, dann kommt der Krieg in die, der Angriffskrieg auf die Ukraine. Und auf einmal bricht all dieses Bewusstsein wieder in sich zusammen und wir verschieben unsere Prioritäten wo ganz woanders hin.
Naja, das ist Politik. Also das Interesse derjenigen, die das Fossilkapital. Das Interesse des Fossilkapitals ist einfach sehr, 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 sehr ausgeprägt. Sie haben sehr, sehr, sehr viel Macht und sie arbeiten auf allen Ebenen. Also Propaganda, die Russen haben in den 30 Jahren seit dem Kalten Krieg, wo sie eine strategische Schlappe hinnehmen mussten, ich glaube, so kann man das sagen, ohne da jetzt zu weit zu gehen, haben sie angefangen zu sagen, na gut, wir werden zurückschlagen. Wo sind denn die westlichen Gesellschaften angreifbar? Und da haben sie ja alle Wege gefunden, ja, unseren öffentlichen Diskurs zu beeinflussen. Und das Erste, was Trump gemacht hat nach seiner Wiederwahl, er hat ein Dekret erlassen, dass es nur noch Strohhalme aus Plastik geben darf. Als Beispiel, als winziges Beispiel. Also die handeln im Interesse der Ölbesitzer, ganz simpel gesagt, und sie wollen, dass wir da eben wieder mitmachen, dass eben sich nichts ändert. Und wenn es uns gelingt und in unserer Gesellschaft einfach die Ross und Reiter vielleicht ein bisschen klarer zu benennen und diesen Diskurs zu entideologisieren, dann würden wir natürlich einen Schritt weiterkommen. Ich meine, also wenn man als Nationalistin, das ist nämlich eines der großen Rätsel, dass das die Leute nicht auffällt, wenn man als Nationalistin wie die Weidel sagt, Windräder der Schande, obwohl das doch der deutsche Wind ist, der gute deutsche Wind, der die Windräder antreibt, den guten deutschen Strom produzieren würde. Wie kann ich denn da sagen, da schäme ich mich dafür? Es müsste doch genau andersrum sein. Das müsste mich doch ärgern, wenn ich ein riesiges SUV rumfahren habe mit 3 Tonnen schwer, mit das ein Treibstoff braucht, den ich nicht habe in meinem eigenen Land. Also unsere wirklichen nationalen oder gesamteuropäischen Interessen sind doch ganz andere. Gleichzeitig gelingt es diesen Leuten aber, ihre Anti-Ideologie als in unserem Interesse zu verkaufen, mit Unterstützung der Russen, mit Unterstützung ja auch jetzt der Amerikaner. Ich meine, und das ist ein politischer Kampf. Das ist ein da geht es darum, wer bestimmt, in welche Richtung wir gehen. Das ist Politik. Politik heißt links oder rechts, den Weg oder den Weg, diese Entscheidung muss getroffen werden. Das ist Politik. Und man sollte das auch als das nehmen, was es ist, als Politik. Mir geht es nicht darum, die Russen oder die Amerikaner oder irgendjemanden zu dämonisieren. Die handeln in ihrem Rational, in ihrem Kalkül. Und wir sollten kühl drauf schauen, was sind denn da für Interessen, um die es eigentlich geht und was sind denn unsere Interessen. Und wenn ich das noch sagen darf, unsere Interessen in Europa ist eigentlich, dass man sagt, naja, wir haben relativ wenig Öl und Gas. Also ist doch für uns schlau, wenn wir sagen, wir machen uns davon unabhängig. Dass unsere Dealer, die Leute, die uns das Zeug verkaufen, dass die davon nicht so begeistert sind, naja, das versteht man. Es nützt aber nichts. Es ist der richtige Weg und den müssen wir verteidigen.
Sie haben sich ja nicht nur in dem Werk jetzt, sondern auch in einigen davor auch immer wieder mit der Vergangenheit unserer Gesellschaft beschäftigt, auch mit den dunklen Kapiteln unserer Vergangenheit. Ich habe das auch getan in verschiedensten Projekten, besonders im letzten Jahr, unter anderem Anfang des Jahres einen Podcast gemacht vor der Bundestagswahl mit dem Titel Machtergreifung, wo wir in 10 Episoden mal nacherzählt haben, wie es überhaupt dazu gekommen ist und welche Mechanismen und Organisationen und Gesellschaftsteile am Ende des Tages auch versagt haben, um das Schlimmste zu verhindern. Und zumindest mir geht es immer wieder so, dass ich mich frage, wenn ich mir das anschaue und wenn ich auch Parallelen zu heute ziehe, ob das jetzt die AfD ist, ob das Trump ist, ob das andere nationalistische oder rechtspopulistische Bewegungen sind. Ich stelle mir immer wieder die Frage, es ist doch eigentlich so offensichtlich, was da auch an Parallelen da ist. Wir haben doch alle irgendwann in der Schule mal zumindest gelernt, was damals passiert ist. Und eigentlich haben wir doch das auch in der Literatur, in Filmen, in allem Möglichen aufgearbeitet. Und dennoch scheinen wir auf die gleichen Mechanismen immer wieder und immer wieder hereinzufallen. Ist das eine Frage, die Sie auch umtreibt, warum wir da irgendwie nicht lernfähig zu sein scheinen?
Naja, weil dieses Wir, das da lernen soll, besteht natürlich aus Individuen, die halt dann erstmal 20 sind oder 30 oder 35, aber natürlich das Wissen ihrer Großväter in der Form, in Buchform vielleicht haben, aber natürlich nicht mehr so drin haben, wie wenn das tatsächlich ein Wir wäre, das eine Kontinuität des Bewusstseins ist. Das heißt, man fängt ja im Grunde bei jeder Generation, die in die Schule geht, immer wieder von vorne an. Und dann würde ich auch sagen, ich würde mit den Parallelen zu den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts auch vorsichtig sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass es heute schlimmer ist, weil das, was dann rauskam im Dritten Reich, für uns natürlich eine absolute Katastrophe war. Aber wenn Sie sich das heute anschauen, also heute haben Sie dann eine Partei bei uns, die eben weg möchte aus Europa und solche Positionen vertritt, die zumindest in der Kernaussage oft tatsächlich rassistisch sind, identitätspolitisch und was weiß ich, die werden von den Großmächten, die jetzt da sich links und rechts, Ost und West aufgestellt haben, unterstützt. Das gab es in den 30er Jahren nicht. Die NSDAP war eine Partei, die hatte schon vielleicht auch Partnerorganisationen, die hatte auch Bewunderer in Amerika oder auch in Großbritannien. Da gab es ja auch eine starke faschistische Bewegung unter Mosley, also das weiß man ja auch im Grunde, die bewunderten Hitler. Aber der Präsident hieß Roosevelt. Der Präsident hat nicht in Berlin angerufen und gesagt, super, ich finde das hervorragend, was du machst, Adolf. Sondern der hat gesagt, nein, also das ist der falsche Weg. Und es gab eine Sowjetunion in Russland, die eben auch nominell zumindest erstmal dagegen stand, auch wenn sie sich dann verräterisch, wie der Stalinismus war, dann eben ganz anders verhalten hat. Aber ich glaube, dass es heute bitterer ist, also dass unsere Perspektiven im Grunde düsterer sind als damals und dass man sich nicht damit aufhalten soll, immer nur zu sagen, ja, seht ihr nicht die Parallelen, sondern ich würde sagen, lass uns einfach wach hinschauen auf das, was jetzt ist, wessen Interessen die Politik antreiben. Und man erlebt ja die erstaunlichsten Phänomene. Also ein Freund von mir, Einwandererfamilie, libanesisch-kurdischer Ursprung, mit dem libanesischen Bürgerkrieg nach Deutschland gekommen, hat hier einen tollen Weg gemacht, der auch nicht einfach war, aber er ist seinen Weg gegangen, ist Geschäftsmann geworden, sehr erfolgreich. Der hat, als der syrische Bürgerkrieg war und die Russen die Leute zu uns vertrieben haben und wir sie aufgenommen haben, naja, ich will jetzt nicht sagen, also er hat sein Geschäft gemacht. Nein, er hat einfach da auch profitiert davon. Die Landsleute oder die arabischstämmigen Migranten stießen da auf plötzlich gab es Geschäfte, plötzlich gab es Imbisse. Da war ein Geschäft dahinter, was ja auch okay ist, ja. Naja, und der hat mir vor kurzem gesagt, er würde jetzt dann auch AfD wählen, weil dass da plötzlich so 1 Million Ukrainer bei uns sind, die einfach so krankenversichert sind von heute auf morgen, das ist ja nicht auszuhalten. Er selber, der arabischstämmige Mann, empört sich mit derselben Argumentation gegenüber die Ukrainer und wählt die AfD, die Partei ist, die von den Russen unterstützt wird, die wiederum die ganze Katastrophe auslösen, wo die Leute zu uns kommen. Ich kann mich damit nicht abfinden, dass diese Art von durchschaubarer, perfider Instrumentalisierung der Politik, dass das wirklich durchgeht. Das empört mich. Und das empört mich auch bei Leuten, die da nicht für 1 Cent drüber nachdenken, scheinbar. Das finde ich eine Aufgabe der Gegenwart. Und dann nutzen die Vergleiche mit den 30ern, so gut sie gemeint sind. Ich glaube, das greift sogar in unserer Situation zu kurz.
Jetzt sind wir ja beide im weitesten Sinne in dem Geschäft, wo wir versuchen, Menschen Dinge zu vermitteln, Geschichten zu vermitteln, Fakten zu vermitteln, auch historische Zusammenhänge zu vermitteln, auch aktuelle Themen nahezubringen. Und zumindest mir geht es häufig so, dass ich ein Stück weit daran verzweifle, dass ich merke, dass die schlecht erzählte Falschmeldung am Ende stärker verfängt, als das dann wiederum komplexer zu erzählende Wahrheit am Ende dann funktioniert. Also dass eben genau Parteien wie die AfD, aber auch ein Trump auf einmal einfach die Wahrheit selbst komplett beiseite schieben und mit ihrer ganz eigenen Erzählung mehr Menschen erreichen, auch verstärkt durch soziale Medien und alles, was dort so passiert und auch sicherlich dadurch, dass viele der Algorithmen einfach darauf angelegt sind, dass die Dinge, die stark diskutiert werden, die starke Reaktionen hervorrufen, auch verstärkt werden und dass ich dann mit meinem Fakt irgendwo alleine dastehe und sich das eigentlich keiner anschauen möchte oder anhören oder durchlesen möchte. Wie geht's Ihnen da? Brauchen wir nicht irgendwie komplett andere Formate? Müssen wir nicht irgendwie Wege finden, wie wir da dran vorbeikommen, sozusagen, um den Menschen wieder echte Wahrheit zu vermitteln und die eben nicht so fehlleiten lassen, dass sie dann auf einmal selbst mit eigener Migrationsgeschichte auf die absurde Idee kommen, die AfD zu wählen?
Ich sehe da zwei Ansätze. Das eine ist, man muss irgendwie begreifen, dass die Social-Media-Tech-Komponente des derzeitigen Kapitalismus natürlich in einer Welt gegen sitzt. Und die haben wir jetzt auch angefangen, völlig unverschämt und völlig ohne es zu vertuschen oder so. Im Gegenteil, die brüsten sich ja damit, in der amerikanischen Politik auf höchster Ebene mitzumischen. Und die wollen scheinbar sowas wie den Staat auslöschen, damit dann im Grunde alles von irgendeiner App dann übernommen wird. Ja, also das ist also das Modell WeChat oder wie das heißt aus China. Das hat ja Musk gesagt, das wäre eigentlich so ein Traum für Amerika, dass du kommst auf die Welt als Baby und dann kriegst du deinen Erstzugang und da ist dann deine Sozialversicherungsnummer und deine Krankenakte und deine Zeugnisse und deine Steuer und dein Konsum und was du machst, das ist dann alles auf einer und dein Geld ist dann alles auf einer Funktion, bei einer App und das ist dann der Neustart. Das wird dann von der KI gemanagt, die schreibt dir dann einmal im Monat das und das und Steuern haben wir schon abgezogen, das ist, was du rauskriegst. Und wir schlagen dir vor, aufgrund deines Gewichts und deiner Diabeteswerte, du solltest heute Brokkoli essen. Das ist so ein Traum, den die haben. Ja? Die Abschaffung des Staats und die Errichtung eines Tech-Staats oder was. Und wir in Europa sollten einfach sagen, es ist ja alles schön und gut, wenn ihr denkt, dass das der richtige Weg ist. In Amerika, mei, können wir nichts dagegen machen. Aber wir sollten als Europäer sagen, das ist nicht unser Kapitalismus, das sind nicht unsere Firmen, wir regulieren das jetzt. Und zwar richtig altmodisch, richtig, eben wo sie dann dagegen wettern werden, wie schlimm wir sind und das sollten wir tun. Die Ansätze dazu sind ja da. Ich glaube auch, dass es in Brüssel dazu die Pläne schon gibt, die halt noch nicht draußen sind, aber da ist noch einiges im Köcher und das sollten wir unbedingt im Auge behalten. Auch einfach zu sagen, was ist denn unser Interesse? Unser Interesse ist es vielleicht dann auch mal zu sagen, dann haben wir eben mal europäische Social Media Formate, die dann mal hochkommen und wir probieren es mal selber. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass das Wichtigste für unsere Gesellschaft wäre Bildung für die Leute. Also das ist, ich glaube, einen anderen Weg gibt's nicht. Also die Menschen, die bei uns sind, die Kinder, die bei uns in die Schulen gehen, sollten wir als wirklich den größten Schatz betrachten. Und wir sollten da viel reinstecken und wir sollten wirklich versuchen, alle zu bilden. Und das Problem ist, das habe ich selber erfahren, als ich in der Kommunalpolitik ehrenamtlich tätig war. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass die Bevölkerung sich im Grunde immer nur so lange für Bildungspolitik interessiert, solange ihre eigenen Kinder in die Schule gehen. In dem Augenblick, wo die dann Abitur oder Abschluss machen, sagen die, um Gottes Willen, jetzt bin ich ja so froh, dass unsere Tochter jetzt nicht mehr mit diesem ganzen Schulsystem zu kämpfen hat. Gott sei Dank. Und dann ist es abgehakt. Und dann kommt die nächste Elterngeneration dran, die auch wieder dann davor steht und sagt, also das und das und das mangelt's. Und dann auch wieder nachlässt, sobald das Kind durch ist. Also man kann als Bildungspolitiker in unserem Land im Grunde nichts gewinnen. Du kriegst keinen Nährwert, weil die Leute immer das Interesse dran verlieren. Und da waren wir auch in unserem Land schon mal anders aufgestellt. Da haben wir gesagt, als ressourcenarmes Land können wir ja eigentlich nur über Bildung und Wissenschaft unsere Situation verbessern. Also legen wir da den größten Wert drauf. Deswegen wurde ja das deutsche Bildungssystem dann für viele, viele andere Länder in der Welt ein Vorbild. Aber das hat damit zu tun, dass wir uns als arm, ich sage jetzt arm an Ressourcen, begriffen haben und dass wir gesagt haben, wir haben eben nur die Möglichkeit, über Wissenschaft, über Bildung uns zu entwickeln. Und wir sind halt so gewöhnt, auch das ist ja etwas, was bestimmte Parteien versuchen immer zu suggerieren, die stellen uns halt als so reich dar. Das passt mir zum Beispiel auch nicht. Also mir wäre es lieber, wir würden mal ein bisschen ein Gefühl wieder dafür kriegen, dass wir alles andere als reich sind. Dass wir von unserer Produktivität leben können, von unserem Know-how leben können, dass wir tolle Ingenieure, dass wir tolle Handwerker, dass wir tolle arbeitende Bevölkerung haben. Dass es aber auch enden kann, wenn wir da nicht weiter dahinterher sind. Und dass wir eigentlich alles tun müssten, nicht zu sagen, wir brauchen noch mehr Autos auf der Straße und noch größere und mehr Urlaub. Also ich bin da wirklich ein bisschen, Sie merken schon, etwas konsumkritisch, sondern wir brauchen bessere Schulen, wir bräuchten bessere Unis, wir bräuchten schlauere Kinder oder besser ausgebildete Kinder. Und bei uns ist halt alles sehr, sehr, sehr auf Konsum, auf Komfort, auf so gedreht und das passt mir zum Beispiel überhaupt nicht.
Was Sie gerade Urlaub ansprechen, Michel Friedmann hat letztes Jahr bei uns auf der Bühne beim 48 Forward Festival so schön gesagt, lieber auf die Straße gehen statt Urlaub machen und eben für Werte auch einstehen. Aber ich habe vor ein paar Tagen lange mit Frederik Pferd, dem ehemaligen und ersten Innovationschef von Google, gesprochen, der gerade ein Buch geschrieben hat, rund um Zukunftsdenken und wie wir unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen können und müssen, um irgendwie auch eine bessere Zukunft zu gestalten. Ich habe ihm dann entgegnet und gesagt, naja, das ist ja schön in der Theorie und es stimmt ja auch für alle Leute, die verstehen, dass man langfristig und mittelfristig denken muss. Aber die allermeisten sehen ja erstmal nur das Hier und Jetzt und haben ein sehr abstraktes Verständnis davon, wie die eigene Zukunft denn aussehen könnte. Das heißt, wir werden eigentlich immer erst dann aktiv, wenn uns der Schmerz so stark auf dem Schuh steht, dass wir uns kaum mehr bewegen können. Und dann ist es eigentlich meistens schon zu spät, um wirklich irgendwas zum Besseren zu verändern. Sehen wir ja auch am Klimawandel und wie inkonsequent wir da als Weltgemeinschaft auch tatsächlich sind. Haben Sie da eine Idee oder eine Hoffnung, dass das irgendwie mal besser wird, dass wir irgendwann mal, ich meine, wir werden immer besser Dinge zu prognostizieren, wir werden immer besser Dinge zu erklären. Die Wissenschaft hat fast täglich neue Erkenntnisse. Das Wissen ist ja alles da. Aber gleichzeitig tun wir uns trotzdem schwer, irgendwie aktiv zu werden.
Mhm. Also da finde ich, fallen mir sofort verschiedene Dinge ein, die ich da drauf, erstens geht es mir auch so wie Ihnen und es gibt verschiedene Aspekte, finde ich. Das eine ist, was mich echt beschäftigt ist, dass wir als Gesellschaft im Ganzen schlauer sind, also mein Anführungszeichen, mehr Wissen vorhanden ist, dass das Individuum, der einzelne Mensch aber wesentlich, meiner Meinung nach, inkompetenter ist als die Leute vorher. Also meine Großväter zum Beispiel, ich bin also ein typisches Bauern-Arbeiter-Familienkind, also mein Opa, der war selbstständiger, freier Bauer, kleiner Bauer, aber er war autonom, er hatte eine große Familie ernähren können und so, hatte kein Geld, aber er war stolz und frei. Und mein anderer Opa, der war ein exzellenter Maschinenschlosser aus der mährischen Textilindustrie, ein richtiges Genie im Umgang mit hochkomplexen Maschinen. Und der konnte nicht bloß Maschinen reparieren, die in seiner Fabrik waren, der konnte jede Art von handwerklicher Tätigkeit. Der hat Messer gemacht, Gegenstände gebastelt. Klar, nach dem Krieg war das ja auch normal, aber der konnte das. Mein anderer Opa, der Bauer, der war Tierarzt, weil der konnte sich nicht immer einen Tierarzt leisten, wenn ein Tier krank war. Der war Tierarzt, er war Landwirt, er war Gemüsebauer, er hat eine Ziegel gebrannt, er hat einfache Arbeiten im Holzhandwerk, also Zimmererarbeiten, er hat geschnitzt, er hat Tische gebaut, Möbel gebaut und ich könnte Ihnen noch zig andere Sachen, meine Oma natürlich auch, also die hat dann das Obst eingemacht, die wusste, wie man Pflänzchen aufzieht, also die hatten ein derart komplexes Wissen, um ihren Bauernhof zu führen zu können, die waren so viel kompetenter als ich, ja, ich hab meinen Bereich, da kenne ich mich aus und manchen Dingen, ja, aber wenn ich das vergleiche, auch schon, weil man ja manche Sachen, man kann ja gar nichts mehr reparieren, man kann ja gar nicht mehr irgendwie die Dinge selber in die Hand nehmen, weil du kannst ja heute die Sachen bloß noch wegschmeißen. Und da sind wir, das finde ich total interessant oder auch bitter, aber erstmal ist es interessant, allgemeines Wissen ist Wahnsinn, individuelles Wissen und Kompetenz geht immer mehr den Bach runter, auch deshalb, weil halt alle immer ins Handy reinschauen. Es tut mir wirklich leid, dass ich das so sage, aber manchmal habe ich das Gefühl, das bringt die Leute auch nicht unbedingt immer weiter, wenn sie ihre Listen durchscrollen. Wer hat denn jetzt gerade irgendwas gepostet, wissen sie ja selber. Das machen aber die Leute so viel Zeit ihres Lebens. Und natürlich spielt es denen in die Hände, die uns das aus der Hand nehmen wollen. Nimm das Handy in die Hand und den Rest gibst du ab. Stichwort Musk mit seiner Idee einer allgemeinen, von KI gesteuerten App, die alles erledigt. Und also, keine Ahnung. Das ist bedrückend. Also gleichzeitig die andere Antwort, also das, was mir als Aufgabe vor Augen steht, ist das Gefühl für das Kommende, das Gefühl für eine mögliche gute Zukunft. Das müssen wir als Gesellschaft einfach erwecken. Also da ist auch die Politik, die wir haben, meiner Meinung nach überfordert. Also das Stichwort ist Vision, wir haben vorhin ja schon mehrfach drüber gesprochen. Wo wollen wir hin? Hat man kein Ziel, kann man ja auch nirgendwo gut hinsteuern. Also dann wird man im Klein-Klein bleiben und unsere Politik, also sehen Sie es ja wieder, es ist eben kein erfreulicher Zustand. Im Grunde kannst du sie alle in Säcke tun und draufhauen und sagen, reißt euch doch mal am Riemen. Es geht doch, die Bevölkerung hat doch eigentlich Verstand, also glaube ich schon, dass viele verstanden haben, dass wir eigentlich jetzt ein paar größere Schritte bräuchten. Passiert zu wenig und ich glaube, wir als Gesellschaft müssen das eigentlich erledigen. Wir müssen der Politik jetzt sagen, wo wir hinwollen. Wir müssen eine Vision entwickeln, wo wir stehen werden in 15 Jahren, in 20 Jahren oder eben auch in 50 Jahren. Und das ist etwas, was wir mit Leben erfüllen müssen. Und da, glaube ich, sind wir, also wenn man noch ein bisschen auf uns hört, wenn wir noch eine gewisse Öffentlichkeit haben, wir sind gefordert, diesen Diskurs jetzt anzufachen und zu sagen, lass uns doch darüber sprechen, wo wir stehen wollen. Nicht, wo fahren wir nächstes Jahr in Urlaub hin, sondern wo werden wir in 15 Jahren als europäische Gesellschaft sein? Wo könnten wir in 20 Jahren stehen?
Wenn ich da nochmal eine Referenz wage zu Atom und auch zu der Frage Verantwortung und Moral und Ethik. Wenn ich vorhin schon gesagt habe, wir hatten am Ende vielleicht als Deutschland Glück, dass viele kluge Köpfe das Land verlassen haben, statt dieser Regierung, dieser Diktatur zu dienen. Und damit haben sie vielleicht Schlimmeres verhindert für die ganze Welt im Sinne von, was die Technologie in den falschen Händen alles noch hätte zusätzlich anrichten können. Wenn ich mir heute anschaue, wo die entscheidenden Technologien entwickelt werden, die am Ende über unsere Zukunft, über die Zukunft der Menschheit entscheiden könnten, vor allem digitale Technologien und Netzwerke, aber auch Dinge wie Quantum Computing und Ähnliches, dann ist das fast alles in den Händen von ganz wenigen Tech-Milliardären, die diese Forschung auch finanzieren. Das heißt, es ist sehr kapitalistisch geprägt. All das, was unsere Zukunft dann entscheiden wird, ist sehr kapitalistisch geprägt. Das heißt, dieser Aspekt von Moral und Verantwortung, wo dann jemand sagen könnte in der Forschung, bis hierhin und nicht weiter, die haben eigentlich über die letzten Jahrzehnte schon ganz gut gelernt, dass sie davon auch gut leben können und haben sich in diesem kapitalistischen System sehr gut eingefangen und sehr gut eingefunden. Ist das was, was Ihnen Sorge macht? Weil mir geht es schon so, dass ich sage, damals gab es vielleicht noch Menschen, die dann gesagt haben, da gehe ich nicht weiter, da verlasse ich lieber das Land oder wie auch immer. Und heute sind die ja schon so in diesem warmen Bett des Geldes sozusagen gefangen, dass da wahrscheinlich keiner irgendwann mal sagen wird, da mache ich jetzt aber nicht weiter, weil ich moralische Bedenken habe.
Der Slavoj Žižek, der hat jetzt gerade in der Taz gesagt, also er glaubt, dass im Kampf gegen den Klimawandel wir sowas wie einen Kriegskommunismus bräuchten. Und Kommunismus haben wir ja in der Form schon, dass wir sagen, das betrifft uns alle. Ich spreche immer gerne vom Plastikkommunismus unserer Tage, weil jeder von uns der Musk, genauso wie Xi Jinping oder eben auch ein Mensch in Afrika, wenn man sich anschaut, wir haben alle dieselbe Menge Mikroplastik im Blut. So weit haben wir es schon gebracht. Keiner kann sich davor schützen. Es ist überall, in jedem Schluck Wasser, in jedem Stück Fisch, sowieso Meeresfisch und auch Gemüse, egal was wir essen. Den Abrieb der SUV-Autos, wir trinken Plastiktüten, Fetzen und so weiter und so weiter. Das heißt, wir sind im Zeitalter des Plastikkommunismus angelangt und ich könnte mir vorstellen, dass Europa, aber auch das wieder muss eine europäische Idee sein, dass wir die Fahne erheben, wie wir es schon mal getan haben. Wir haben ja die Französische Revolution als ein wichtiges Datum in der europäischen Geschichte. Warum sollen wir das nicht wieder tun, wenn den Leuten es reicht, wenn sie merken, dass wir eben ja gar nicht weiterkommen und dass sich die Bedingungen immer mehr verschlechtern. Also manchmal muss man einfach auch ein bisschen vielleicht, wenn die sehr, sehr hart sind und sehr brutal, dann muss man vielleicht sagen, wir werden auch dagegen halten mit anderen Mitteln, mit den Mitteln, die wir haben. Und natürlich, der globale Tech-Kapitalismus und der Fossilkapitalismus, der scherzt nicht, aber ein großer Widerstand erzeugt auch, oder eine große Energie erzeugt manchmal auch einen großen Widerstand.
Das heißt, Sie haben noch Optimismus?
Ich weiß aus der Geschichte, in Konfliktsituationen, im Krieg, gibt es eine Dialektik, wo man nie weiß, wenn man etwas tut, was tatsächlich die Auswirkungen sind. Ein Vorteil kann in einen Nachteil umschlagen und etwas, was total sicher und absolut eine sichere Bank zu sein schien, kann plötzlich in einen strukturellen Nachteil umschlagen. Das passiert laufend. Und in diesem Sinne müssen wir unsere Nachteile, unsere Schwächen, das, was uns momentan unterlegen macht, genau analysieren und darüber nachdenken, wie können wir diese Nachteile in einen Vorteil für uns verwandeln. Und dazu braucht man natürlich dann auch Optimismus, aber ist nicht völlig unrealistisch.
Würde aber natürlich auch bedeuten, dass wir uns von vielleicht vielen Bequemlichkeiten, die wir heute haben, auch durch Technologie, ein Stück weit verabschieden müssten, weil wir dann sagen müssten, okay, wir benutzen dann eben vielleicht nicht mehr dieses eine Smartphone oder dieses eine Betriebssystem oder die eine KI, die alles heute schon kann, sondern wir investieren lieber in eigene Technologien, auch wenn die vielleicht noch länger brauchen, bis sie da sind. Also so ein bisschen wie die verbotene Frucht, die uns verspricht, alles zu können, aber ja, dann die negativen Folgen hat.
Ich glaube, dass wir die Beispiele in der Geschichte, mit denen wir uns identifizieren, die, wo wir sagen, das sind eigentlich jetzt Vorbilder für unsere Situation, dass wir komplett einen Bewusstseinswandel brauchen, wo wir Europäer eigentlich stehen. Und bei den Linken, bei diesen Mainstream-Linken und bei den Rechten sowieso, aber die beschreiben Europa ja immer so als eben reich, mächtig und man muss Angst haben vor uns, wir dürfen dies nicht, wir dürfen jenes nicht. Und ich würde sagen, schaut euch doch bitte mal um, wo wir in Wahrheit stehen. Wir sind auf dem Weg, vom Jäger zur Beute zu werden. Das, was ich sehe. Und wir sind nicht die Gefahr, wir sind die Bedrohten. Wir sind nicht diejenigen, die irgendwelche Länder erobern wollen, irgendwelche neuen Imperien errichten wollen. Wir sind die, die kolonisiert werden sollen auf die eine oder andere Weise. Und dagegen sich zu wehren, hat man erstens das Recht und zweitens ist es auch ein klarer Weg, es ist auch ein Ziel. Und da kann man auch Energien mobilisieren, aber wir brauchen diesen Bewusstseinswandel. Wir müssen endlich uns in unserer Schwäche, in unserer Armut, in unserer Entwicklungszurückgebliebenheit auch ernst nehmen und uns nicht immer was vormachen darüber, wie toll wir sind. Wir sind toll, aber die Chinesen waren auch toll, bevor sie dann kolonisiert worden sind, weil sie nichts mehr dagegen machen konnten, dass die Briten ihnen das Opium raufgezwungen haben. Eine ganze alte Gesellschaft ging den Bach runter. Und in so einer ähnlichen Situation sehe ich uns. Ja, sie wollen uns einfach ihren Lifestyle aufzwingen und koste es, was es wolle, mit allen Mitteln, mit Erpressung, aber auch mit Krieg, mit Kapital, Handelskrieg und so weiter. Ja, wir sollten, wenn wir uns auf diese Weise mal anschauen, glaube ich, könnten wir immer noch da genügend mobilisieren, um dagegen zu halten. Noch haben wir die Kräfte dazu.
Also eine starke europäische Identität finden, die sich auch nicht die ganze Zeit, wie es ja in der Vergangenheit war, zwischen USA, wenn es um Technologie und Freiheit ging, zwischen Russland, wenn es um Rohstoffe und Ähnliches ging oder China als günstige Werkbank, sondern wirklich unsere eigene starke Identität und die auch
eigene,
behaupten.
Natürlich, und zu sagen, wir müssen eine eigene Weltmacht sein, in dem Sinne, dass wir souverän bleiben können und dass wir entscheiden, was bei uns passiert. Also das im Sozialen, in diesem Tech-Bereich und natürlich, was unsere Grenzen angeht und unsere Gesellschaften, sollten unseren eigenen Weg bestimmen sollen. Und die Vorstellung, dass man sagt, naja gut, wir machen jetzt gar nichts mehr und verteidigen tun wir uns auch nicht und für mein Land kämpfen schon niemals, da glaube ich, gibt es irgendwann ein bitteres Erwachen. Das sollten wir nicht zulassen.
Dann bleiben wir optimistisch und hoffen, dass...
Immer an die Dialektik denken. Weil sie so ist, die Geschichte ist davon bestimmt und diejenigen, die sich schon als klare Sieger sahen, die sahen plötzlich ganz anders aus und umgekehrt.
Dann hoffen wir das Beste, bleiben optimistisch und irgendjemand hat mir mal erklärt, eigentlich ist Zuversicht die bessere Hoffnung, weil die auch bedingt, dass wir selbst aktiv werden müssen und selbst was dazu beitragen müssen und nicht einfach nur da sitzen und hoffen, dass es besser wird. Insofern bleiben wir zuversichtlich und ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir über all diese spannenden Themen sprechen konnten.
War mein Vergnügen, vielen Dank.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.